Verschwommene Trolle auf Löschpapier. Wieder mal ein Montagsgespräch mit Johannes Smetan. Ich freue mich sehr. Schönen guten Morgen, Johannes.
Schönen guten Morgen, Carsten.
Die Welt zu erklären, Kindern, das ist eine wahnsinnig schwierige Sache. Du bist ja selber Vater, glaube ich, von zwei Kindern. Und dann fragen die ja so Sachen und dann überlegt man sich, ich muss das irgendwie einfach erklären. Und dann wird es echt schwer, oder?
Dann kommt der richtig schwierige Teil. Das finde ich auch kombiniert mit dem sich direkt anschließenden Warum. Also warum ist das so? Und egal wie weit man versucht, das zu vereinfachen, am Ende kommt dann immer noch mal ein Warum und man muss es noch mal weiter und dann sehr wird es am Ende doch wieder komplexer.
Ja, und dann das Warum ist ja, das muss man, was wir uns erhalten müssen, das kindliche Nachfragen und dann so fragen, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch, was ist mit den Grautönen?
Das ist gut und böse.
Gibt es überhaupt gut und böse?
Ne?
Und was ist, woran glauben wir? Wofür kämpfen wir? Wie leben wir? Was sind Werte? Was darf man und was darf man nicht? Was gehört sich, was gehört sich nicht?
Und dann gibt es glücklicherweise solche schönen Formate wie Nalogo oder so, die man mit den Kindern gucken kann, wo dann Sachen erklärt werden, wo sogar die Erwachsenen noch sagen, ah, so ist das also, ja, oder ganz klassisch natürlich die Sendung mit der Maus, in der also auch ich immer wieder gerne neue Sachen für mich lerne.
Ja. Lernen, das ganze Leben, es gibt ja so diesen komischen Begriff lebenslanges Lernen, wie Knast eingesperrt sein, lernen müssen, andererseits lernen wir ja unbewusst, immer strömen Dinge auf uns ein und verunsichern uns oder soll man sich irgendwie eine Meinung bilden. Und wir werden mal in der nächsten Stunde jetzt versuchen, über digitale Bildung, über Kapitalismus, über Karl Marx, über Trolle, über Patrick Stegemann und den müssen wir unbedingt noch mit erwähnen, da war ja auch mal ein Kind. Weißt du, als er noch so klein war, dann ist er groß, erwachsen geworden und das macht er hier mit, lass ihn machen. Der Karl Marx, wenn er das noch gesehen hätte, wie sich der Kapitalismus entwickelt. Er ist ja unheimlich schnell, flexibel, anpassungsfähig, zerstörerisch, faszinierend, bringt Dinge hervor und ist, also er ist wie so ein faszinierendes Tier, was sich immer wieder anpasst, oder? Komisches Ding.
Das sich anpasst, was unglaublich schnell wächst, was Theorien und andere Ansätze in sich einsaugt und obwohl sie zum Teil konträr gegenüberzustehen scheinen, irgendwie wird es rein involviert und dieses Monster Kapitalismus oder versuchen wir es werteneutral auszudrücken, dieses Gebäude Kapitalismus mit immer noch einem neuen Anbau versehen und alles wird integriert und alles hält zusammen. Schon 100-mal der Untergang und das Zerbrechen des Systems hervorgesagt, aber eigentlich immer stärker werdend und sich immer mehr zu dem verfestigen, was wir jetzt sehen und was auch in Zukunft wahrscheinlich über viele, wahrscheinlich noch Jahrzehnte mindestens unser Leben prägen wird.
Ja, Monster gefällt mir nicht, Haus gefällt mir auch nicht als Bild, vielleicht ein Mechanismus oder ein System. Was ist überhaupt ein System? Irgendwas, was miteinander agiert. Ein vernünftiges Bild zu finden ist schwierig, oder?
Absolut. Gestern die Diskussion bei Anne Will hat ja auch der Herr Kupfer gesagt, jetzt ist der Name weg, ein Wirtschaftsdienst, der hat ja auch, dann hat sich ja auch ganz schlimm aufgeregt, als der Bischof Marx gesagt hat, der Namensvetter gesagt hat, dass der Kapitalismus ein System ist. Da hat er gemeint, nein, was ist denn überhaupt ein System? Das ist doch kein System, das ist doch nur eine Ansammlung und das ist doch nur ein Wort, was man sozusagen gebraucht, um irgendwas zu beschreiben, was sich insofern auch gar nicht beschreiben lässt. Ja, vielleicht ist es ein sehr verkopfter Begriff, der sich eben da und auch unserer Metaphernwelt irgendwie entzieht, der Kapitalismus.
Trotzdem gibt es ja immer wieder Erklärungsversuche zu erklären, was das ist, in welcher Phase wir uns befinden des Gesellschaftssystems. Es ist nun mal, also Gesellschaft ist ja eine Verabredung mit ganz konkreten Dingen, die man anfassen kann, die und das ist ja ein System, ein Gesellschaftssystem, Wirtschaftssystem, das politische System, in dem wir uns jetzt befinden und der Kapitalismus oder das Wirtschaftssystem ist ja eine Grundlage und die muss man ja verstehen und erklären, oder? Das ist doch eigentlich ganz normal.
Ich glaube, das wäre der ideale Wunsch, aber natürlich entzieht sich das Verstehen eines so komplexen Systems, in dem Globalisierung, globale Finanzwirtschaft beispielsweise Teile davon sind, macht es dem einzelnen Menschen natürlich eigentlich unmöglich, den Kapitalismus in seiner Ganzheit zu durchdringen. Man kann ihn, glaube ich, philosophisch packen und einzelne Phänomene beschreiben, Symptome beschreiben, vielleicht auch ein Stück weit Ursachenforschung betreiben, aber das in seiner Komplexität zu umschreiben, schwierig.
Das ist ja Vereinfachung und Bilder sollen da helfen und auch so Versionsnummern, das kann man sich gut vorstellen, ne? 1.0, Wirtschaft 1.0, 2.0, industrielle Revolution, industrielle, warum musst du mal erklären? Ich höre immer 4.0, Internet 4.0, Wirtschaft 4.0. Das sind ja Versionsnummern von Software oder von Betriebssystemen, Systemen. Was sind diese vier Versionen? Wollen wir die mal durchgehen, um das zu verstehen, was das meint oder was damit überhaupt versucht wird zu sagen?
Genau, also die erste industrielle Revolution, das ist die industrielle Revolution, wo der Mensch angefangen hat, Maschinen zu benutzen, die ihm seine bestimmte Arbeitsprozesse abgenommen haben. Also es ist nicht mehr nur ein Werkzeug, sondern es wurden bestimmte Arbeitsprozesse ausgelagert. Das ist sozusagen der Beginn mit den Webstühlen, die mit Wasserdampf, Feuer und sowas betrieben
wurden. Ursprünge des kapitalistischen Systems, wenn man so will.
Genau, das ist sozusagen Das wird als die erste bezeichnet.
Noch soweit klar. Die zweite?
Die zweite Revolution ist auch noch sehr nachvollziehbar.
Industrielle Revolution?
Zweite industrielle Revolution, ja, kann man sagen. Zweite industrielle Revolution sind die Fertigungsbänder. Also Ford, genau, das Model T, das erste Auto, was am Fließband gefertigt wurde, was...
Wie heißt das Ding?
Model T, also das Modell T. Genau, das war der erste serienmäßig produzierte... Das erste serienmäßig produzierte Auto in Chicago damals von Henry Ford, dem berühmten Autobauer, genau. Und das war sozusagen, hat Produktion total vereinfacht, weil die Leute halt nur noch, die Arbeiter nur noch angelernt werden mussten, an bestimmten Stellen zu sitzen und immer wieder dieselbe Tätigkeit zu machen. Und Fließband, ne, das hat ihnen einfach das bearbeitete Werkstück weggetragen. Tragen zum nächsten Arbeitsplatz und das Neue herangeschafft. So, und das halt im Akkord.
Genau. Und das ist die zweite industrielle Revolution?
Die dritte, die verortet man so auf die 1970er Jahre, als so der Computer Einzug hielt in verschiedene Produktionsbereiche. Also da wird drunter gefasst, ja, alles, was sozusagen mit IT, also Informationstechnologien, IT ist die Abkürzung von Informationstechnologien.
Geldsystem spielt auch eine Rolle, dass sich das auch verselbstständigt hat. Nee, also eher Computer.
Nicht. Nein, es geht wirklich um Produktionsprozesse, die drei Phasen der industriellen Revolution umfassen Produktionsprozesse. Mhm. Genau. Der Geldhandel hat eigene Phasen, den er beschrieben hat.
Da wollen wir jetzt gar nicht erst.
Da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Richtige.
Also, genau. Das heißt dann, die Computer haben Einzug gehalten?
Die Computer haben Einzug gehalten und da sind wir
nämlich auch schon. Systems hatte das übernommen, der Umbrella Corporation.
Jetzt sind wir in Computerspielen und Fernsehserien. Da sind wir bei dem Problem mit diesem 4.0, weil natürlich man sagen muss, die 4.0-Sache, die jetzt ausgerufen wird, also das Vernetzen von Computersystemen, wo Produktionen noch weiter automatisiert werden, ist natürlich etwas, was nur auf Grundlage der dritten Revolution passieren kann. Aha. Natürlich hat die dritte Revolution wieder eine Grundlage in der Massenabfertigung der zweiten Revolution, aber die Trennschärfe zwischen, sage ich jetzt mal, 3 und 4.0, die ist sehr schwierig.
Aber Internet der Dinge, wirst du mal klar, das ist alle oder
hat das alles miteinander vernetzt ist, genau, das die 4.0 umschreibt sozusagen das Zusammenspielen aller Geräte letztendlich, Geräte, sowohl der Produktionsgeräte als auch die
der im Haushalt. Aber klingt gar nicht nach Revolution.
Hat aber die wahrscheinlich größten Auswirkungen. Was ich nur gerne noch sagen will, ist, dass der schwierige Part darin besteht, wenn wir über diese 4.0 sprechen, dass die anderen drei Revolutionen, die wurden rückwirkend Revolutionen genannt. Da haben Historikerinnen und Historiker draufgeschaut und haben gesagt, okay, 1.0 war die Dampfkraft, 2.0 war die Massenabfertigung oder das Fließband, dritte war der Computer. Und bei der 4.0 haben wir es jetzt so, dass die Theorie, das vorher definiert, bevor es in der Wirtschaft überhaupt angekommen ist oder bevor es im gesellschaftlichen Leben angekommen ist. Das heißt, hier ist die Wissenschaft, die Forschung ist in ihrer Vorhersage weiter und benennt schon eine Zeit, die noch gar nicht eingetreten ist und die erst noch kommen wird.
Ach, die kommt erst noch.
Und genau, wir sind noch nicht in dem Zeitalter 4.0. Es ist noch nicht alles so vernetzt, wie es irgendwann mal vielleicht sein könnte. Das hat das Problem, dass wir über einen Fakt oder über ein Thema sprechen, der eigentlich noch kein Fakt ist, der noch kein Thema ist, der erst so als Potenzial in der Zukunft gesehen wird. Das ist das eine. Und dann ist das Schwierige, dass diese 4.0-Sache ist etwas, was vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum funktioniert. Also Industrie 4.0 ist auch ein Begriff, der vor allen Dingen von der Bundesregierung geprägt wurde und der sich in dem nicht deutschsprachigen Weltbereich sozusagen überhaupt keine Bedeutung, also oder sehr wenig Bedeutung hat. Nur welche, die sich mit der deutschen Industrie, in deutschen Wirtschaft beschäftigen, haben eine Vorstellung, wenn man irgendwie Wirtschaft 4.0 sagt, was das bedeutet. Also das ist ein sehr regionaler Begriff eigentlich.
Ah, das hätte ich jetzt gedacht, dass das Standard ist, wissenschaftlicher Standard, ist aber nicht so.
Nein.
Das ist deutscher Standard, DIN.
Genau.
DIN ist ja, hat sich auch durchgesetzt, deutsche Industrienorm.
Das ist richtig, vielleicht setze ich das 4.0 auch durch, wobei es in anderen Ländern natürlich, die Entwicklung gibt es ja auch, die haben einfach andere Wörter dafür auch schon gefunden. Wie sich das, also das sehen, sind wir halt an dieser Stelle, die ich eben beschrieben habe. Es ist eben noch kein Prozess, der abgeschlossen ist oder der auch nur im Gange, also er ist im Gange, aber der ist noch nicht abgeschlossen und dementsprechend gibt es auch noch keine einheitliche Benennung. Deswegen ist es mit dem 4.0 so eine Sache. In Deutschland ist es ein gesetzter Begriff inzwischen. Seit einigen Jahren Arbeit 4.0, Wirtschaft 4.0, Industrie 4.0. In vielen anderen Ländern gibt es andere Begriffe dafür und wird das auch anders verhandelt. Und jeder Begriff schafft natürlich auch andere Wirklichkeiten. Auch das muss man natürlich sehen.
Was unumstritten ist, dass das was mit uns macht, dass das mit der Gesellschaft was macht, nicht nur mit der Psyche der Menschen. Die sozialen Beziehungen ändern sich, Arbeitsprozesse ändern sich, Belastung ändern sich. Also es ist unheimlich ein Wandel, in dem wir uns befinden, im Auge des Orkans und merken gar nicht, wie dynamisch das eigentlich alles ist. Also ich spüre da schon dieses Beben. Deswegen macht ihr ein Projekt, also Arbeit und Leben Thüringen, das heißt DigU, den digitalen Wandel durch Qualifikation stärken, und beschäftigt euch mit solchen Themen. Ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen sollte und wo das enden soll am Ende. Das ist ja so was Komplexes, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Was ist denn euer Ansatz?
Genau dieses Gefühl, das war der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, wir wollen so ein Projekt machen. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Digitalisierungsprojekte gemacht. Wir haben mit Erzieherinnen und Erziehern aus Kindertageseinrichtungen Computer-Workshops und Medien-Workshops gemacht. Wir haben mit Ausbilderinnen und Ausbildern im Handwerksbereich gearbeitet und haben denen digitale Werkzeuge erklärt. Und was uns aufgefallen ist genau diese Verunsicherung, die du gerade beschrieben hast. Was ist diese Digitalisierung? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was wird sich ändern? Und wir haben in diesem Projekt jetzt gesagt, wir wollen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, sich genau darüber auseinanderzusetzen, mit sich selber, mit den Kolleginnen und Kollegen und dann in letzter Instanz auch mit ihren Chefinnen und Chefs. Weil Digitalisierung wird kommen. Da müssen wir uns, also die Digitalisierung ist schon
Chefin
im Gang.
Chefinnen gibt es nicht. Chefs sind immer Männer.
Ich glaube, es gibt auch einige Chefinnen. Weniger, aber es gibt sie. Ja. Nee, aber nichtsdestotrotz, die Digitalisierung ist am Start. In einigen Bereichen ist sie schon weiter, in anderen ist sie noch nicht so weit. Die Chefs wissen schon ziemlich genau, in welche Richtung sich ihr Unternehmen, in welche Richtung sich ihr Zweig entwickeln wird. Die Kolleginnen und Kollegen, die in den Betrieben arbeiten, wissen das zum großen Teil noch nicht. Mit ihnen spricht darüber keiner. Das sind so Zukunftsprojekte, die eben die Geschäftsführung eben, ja, in der Zukunft halt plant. Und wir wollen mit Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen, was bedeutet die Digitalisierung für euer Unternehmen? Was bedeutet die Digitalisierung für euren Arbeitsplatz ganz konkret? Was sind Potenziale? Wo könnt ihr schauen, dass ihr nicht verloren geht in diesen Nullen und Einsen, die Geschäftsführung
hat? Ich finde, die zerrieben, verloren gehen ist ja das eine. Das ist ja zum Teil eine Übergriffigkeit, die Erwartung, da werden Mails nachts geschrieben, die Erwartung, dass da geantwortet wird. Also es verschwimmen die Grenzen von der privaten Welt und der Arbeit. Arbeitswelt, es ist ja eh schon entfremdet und da machst du irgendeine WhatsApp-Gruppe von Kollegen und du, das ploppt da jederzeit. Klar kann man das alles regulieren. Also es verschwimmen die Grenzen, habe ich das Gefühl, weil durch die Geräte, durch die ständige Erreichbarkeit und durch eben eine mangelnde Grenzziehung, das ist ja unheimlich, eigentlich ein Angriff und wahnsinnig übergriffig, oder?
Das ist es und genau darauf wollen wir auch eingehen. Wir wollen dann, dass am Ende die Kolleginnen und Kollegen in der Lage sind, mit ihrer Geschäftsführung Betriebsvereinbarungen auszuhandeln, die ihnen eben genau diese Übergriffigkeit, diese mehr an Arbeitsbelastungen eben abnimmt. Gleichzeitig wollen wir aber auch, um da nicht so sozusagen die großen Verhinderer sein zu wollen, wir wollen auch mit den Kolleginnen und Kollegen gucken und schauen, welche Möglichkeiten, welche Werkzeuge es gibt, um ihnen ihren Berufsalltag zu erleichtern. Es geht nicht nur darum, Angst zu machen, Digitalisierung, bla bla bla, euer Job ist in Gefahr, ihr werdet immer mehr arbeiten müssen. Nein, nein, darum geht es, das ist auch ein Teil. Wir wollen auch diese Ängste wahrnehmen, ernst nehmen, ganz klar. Aber wir wollen auch zeigen, Digitalisierung, digitale Werkzeuge, die haben Potenzial, euch eure Arbeit zu erleichtern. Es gibt Lösungen, die viele Sachen einfacher machen. Und darüber wollen wir auch ins Gespräch kommen. Das soll sozusagen sich die Waage halten.
Das ist ja ein Prozess, in dem wir drin sind. Der Ausgang ist eigentlich ungewiss und das macht ja was mit unseren sozialen Beziehungen, mit der Arbeitswelt. Da ist es da zu früh, schon zu urteilen und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Du musst es erstmal überhaupt wahrnehmen und gucken, was da überhaupt passiert. Es kennen. Damit fängst du doch schon mal an, oder? Zu wissen, was da überhaupt passiert?
Auf jeden Fall. Es geht ganz klar darum, dass die Kolleginnen und Kollegen sprechfähig gemacht werden, dass sie in der Lage sind, wenn über digitalisierte Prozesse in ihrem Berufsalltag gesprochen wird, dass sie wissen, was bedeuten diese Prozesse, was bedeutet das für mein Leben und dass sie die Möglichkeit haben, darüber in Ruhe zu sprechen. So, und das wollen wir in diesem Projekt erreichen. Da sind wir, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg dahin. Und das andere, das Beurteilen, das glaube ich, da wollen wir uns zurücknehmen. Das müssen die Kolleginnen, das muss der Betrieb, das muss der Betriebsrat, das müssen die miteinander aushandeln. Was ist gut, was ist nicht gut? Das muss, diese moralische Bewertung, die soll sozusagen außerhalb von uns liegen. Das, das wollen wir uns nicht anmaßen.
Mein Blick von außen, ich finde es ja sehr gut gemacht. Das ist eine klassische Website, natürlich auch ein Blog und ihr arbeitet mit so neuen Sachen, dass du ja, wie eine abonnierte Telegram, WhatsApp oder Insta-Nachrichten bekommst. Meistens schön am Freitagnachmittag, wo man ein bisschen Zeit hat oder am Samstag. Das heißt, ihr sprecht die Leute direkt an, beballert die oder kann man da selber entscheiden, was man da bekommt, wenn man das abonniert.
Wenn man das abonniert, dann bekommt man das. Das ist im Endeffekt ist es recht ähnlich dem klassischen E-Mail-Newsletter.
Natürlich. Aber es läuft über Telegram, WhatsApp und was ist so für Messenger, wie heißt eigentlich dieser Dienst, dass ich da was bekomme? Bundeszentrale für politische Bildung hat das auch, habe ich zum Beispiel abonniert. Da kriege ich dann jeden Tag oder wie es will, dann so Nachrichten über aktuelle Ereignisse.
Das ist relativ komplex, waren jetzt ziemlich viele Fragen in einer. Ich versuche sie mal nachher.
Erstmal die erste Frage, wie heißt dieser Dienst?
Dieser Dienst, das ist ein Dienstleister, der das anbietet, der heißt What's Broadcast. Und der Dienst selber hat keinen eigenen Namen. Das ist letztendlich ein Newsletter-Versand über Instant Messenger. Instant Messenger sind sowas wie WhatsApp, Telegram, Signal, was haben wir noch? Insta ist noch eine Eigenentwicklung dieses Unternehmens, die ist nicht so verbreitet, genau. Also das sind Instant Messenger, die haben ja oder sind auf dem Weg, die klassische SMS abzulösen, sind sozusagen eine Mischung aus, wer das noch nicht weiß, eine Mischung aus SMS und E-Mail zusammen kombiniert und es war in den vergangenen Jahren sehr oder für das Besondere, was Instant Messenger ausgemacht hat, war, dass es relativ werbungsfrei war. Man hat eigentlich keine Werbung angezeigt bekommen, außer durch kleine Fenster und große Firmen haben über Jahre versucht, irgendwie in diese Messenger-Service reinzukommen. Und dieser Anbieter What's Broadcast hat es nun geschafft, wie auch immer, das ist glaube ich ihr Geschäftsgeheimnis, sozusagen so einen Newsletter-Versand über diese Messenger möglich zu machen. Das ist, glaube ich, eine ganz schön ordentliche Leistung, weil genau daran versuchen die Messenger, die versuchen das ja eben rauszuhalten, diesen Newsletter-Versand. Und dementsprechend sind die gerade sehr gut aufgestellt, diese Firma aus München. wir wollen in diesem Projekt eigentlich damit rumexperimentieren. Für uns ist das jetzt gar nicht das zentrale Ziel, irgendwie da Tausende von Abonnentinnen zu bekommen, sondern wir wollen zeigen, hier gibt es eine neue Möglichkeit. Wir haben festgestellt, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb selten sich abends an den Rechner setzen und irgendwelche E-Mail-Newsletter lesen. Wer liest noch E-Mail-Newsletter? Ne? Die ballern, also wenn man sich da einmal gemeldet hat, die klickt man weg, die kommen in die Tonne. Ja. Bei Messengers ist das anders. Ne? Die ploppen auf, dann klickt man da mal drauf und liest sich das durch. Die Response-Quote, also die, dass sozusagen jemand diesen Artikel liest, den wir dort reinschreiben und auf die Links klickt, der ist bei uns ungleich höher, als wir es mit einem normalen E-Mail-Newsletter.
Das können wir nachvollziehen.
Ja, das ist ja alles, wird ja alles gespeichert, schön. Ne?
Ah, sehr schön. Um das zu erklären, man könnte sagen, warum benutzt ihr nicht Twitter und Facebook oder andere soziale Netzwerke? Da sind ja die Algorithmen, die einem Strich durch die Rechnung machen. Da entscheiden Algorithmen bei Facebook, was angezeigt wird. Selbst wenn ich das jetzt abonniert habe, wenn ich es lange nicht angeguckt habe, ist es weg. Aber Twitter wäre doch eine Möglichkeit. Warum?
Twitter wäre eine Möglichkeit, setzt darauf, dass uns viele Leute folgen. Mhm. Und es bedeutet natürlich auch, dass wir, wenn jetzt jemand zum Beispiel, angenommen Carsten Rose, großer Radiojournalist aus Thüringen, der hat dann 2000, 3000 Leute, denen er folgt. Mhm. Und in dem Moment geht unsere Nachricht zwischen diesen Statusmeldungen und Katzenvideos von 2000, 3000 anderen Menschen, geht das natürlich unter. Mhm. Mit diesem Dienst haben wir die Möglichkeit, dich eben mit einem kleinen Pling und einem kleinen Symbol auf deinem Handy darauf aufmerksam zu machen, dass wir jetzt gerade was geschrieben haben und dass man sich das durchlesen kann.
Unglaublich. Wahrscheinlich ist dieses Gespräch in einem Dreivierteljahr, einem Jahr schon wieder veraltet. Also es ist natürlich veraltet, aber jetzt auch diese aktuelle, was dann an, das ist doch Wahnsinn, oder?
Ich denke auch, ich glaube vor allen Dingen, dass der Service, ich weiß nicht, wie lange der Service noch existiert. Ich glaube, die Messenger-Services, die gucken jetzt noch sich das interessiert an, und solange das irgendwie alles so unter dem Radar stattfindet, lassen sie es auch noch zu. Aber wenn das zu viel wird, dann verlieren die ja ihre Leute. Wenn die Leute zu viele Sachen abonniert haben, dann blinkt ihr Handy und dann lesen sie die, nutzen sie den Service wieder nicht mehr.
Das ist die Überforderung. Die klassische Ding, was ich an WhatsApp-Gruppen oder an Telegram-Gruppen, Trema-Gruppen stumm geschaltet habe, damit es eben nicht aufploppt. Das ist ja auch ein Schutz zu sagen, klar, diese Pop-up, also auf Dings, das kann man übrigens ausstellen, wollte ich nur mal sagen. Ne? Und es ist auch wichtig, das auszustellen. Wissenschaftler, wahrscheinlich Amerikaner, haben festgestellt, wenn das Telefon, wenn das jetzt hier liegt neben dir und selbst, und ich mache es aus oder drehe, wenn ich bei mir umdrehe, ist es aus, dass ich trotzdem im Hinterkopf dran denke, es könnte die Nachricht sein, jetzt ploppt gleich was auf. Es macht was mit mir. Selbst wenn ich es verpasse, da ist was. Was einen unheimlichen Druck ausübt.
Ja, das, klar, aber auf jeden Fall. Natürlich macht das was aus. Und ich glaube, jeder, der so ein Smartphone besitzt, der kennt dieses Gefühl. Auch irgendwie plötzlich, wenn das Smartphone mal einen Tag aus war und dann macht man es an und dann rasseln da so die Nachrichten des Tages so ein, dann fühlt man sich überfordert. Ich kann das gut nachvollziehen.
Es gibt noch die gute alte Homepage, und ich wollte noch mal darauf hinweisen, wer sich das Projekt mal anschauen will. DQ im digitalen Wandel durch Qualifizierungsstärken, klingt komischer Name, aber DQ klingt, das ist dick, es erinnert mich ein bisschen an, DQ ist ja eigentlich so, wenn man es als amerikanisch sieht, digitale Qualifizierung ist der Hintergrund.
Ja, aber DIG ist übrigens DIG und das ist Ausgraben. Also DIG-Q ist sozusagen das Ausgraben der Qualifizierung. Das
hervorholen und drauf über verschiedene Übersetzungen.
Projektwitze, ne?
Projektwitze, ja. Verstehe. Naja, klar. Kann das übrigens erreichen auf radiofrei.de, rechts auf die Sendung klicken, da seht ihr nochmal die Titel, die gespielt werden und wurden, und es gibt einen Link auf das Projekt, und da kann man sich dann auch abonnieren, die ganzen Sachen von Telegram bis WhatsApp. Und schöne, kurze, knackige Artikel, die ihr selbst schreibt.
Genau. Wir recherchieren die. Wir versuchen uns eben auf die Sachen zu fokussieren, die wir glauben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer interessant sind. Also viele Sachen, die beispielsweise den Betriebsrat betreffen, die Arbeitszeiten betreffen, die den Datenschutz betreffen. Das ist gerade ein großes Thema, was immer wieder an uns herangetragen wird, wo auch ganz viel Unsicherheit herrscht, weil Kollegen Kolleginnen und Kollegen sich da nicht richtig vorbereitet fühlen auf das, was da kommt, und der Arbeitgeber, glaube ich, zum großen, also viele Arbeitgeber auch selber überfordert sind und dann auch die Kolleginnen und Kollegen im Regen stehen lassen. Und da werden wir in den nächsten Monaten auch ein Seminarprogramm zu anbieten und gerade diese Fragen des Datenschutzes aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben verhandeln.
DQ.de, einen Link gibt's auf radiofrei.de, nochmal nachzulesen. Ja, ja, mit den jungen Menschen, der Patrick Stegemann, der hat ja mit dir jahrelang Sendung gemacht.
So ist es.
Kaffeesatz war ein guter Freund. Jetzt hat er als Regisseur für Furore gesorgt mit einer Doku, mit einer speziellen Doku über Trolle und organisierten Hass im Netz. Das hat er soweit gemacht, glaube ich, für Funk, im öffentlich-rechtlichen Netzangebot. Richtig bekannt ist es geworden durch Neo Magazin Royal, durch Jan Böhmermann, die das Thema wiederum aufgegriffen haben. Die haben das auch sich nur angeschaut. Und jetzt ist es noch das Thema. Und da geht es ja um den Hass, um den organisierten Hass im Netz und Reconquista Germanica, eine rechten Trollorganisation, wenn man so will. Als du den Film gesehen hast und die Reaktion darauf, hat es dich gefreut, überrascht? Wie hast du reagiert?
Ich gebe es ganz ehrlich zu, vor allen Dingen war ich stolz. Es war Patricks erste Dokumentation, die er gemacht hat. Die hat kleinere Fehler, vielleicht auch ein, zwei größere, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war ich sehr stolz auf ihn, weil ich auch so ein bisschen in den Entstehungsprozess immer mal mit reingeguckt habe. Wir haben uns immer mal darüber unterhalten und ich gemerkt habe, wie viel Arbeit, Herzblut, wie viel Verunsicherung auch über was sie da rausgefunden haben, wie weit sie gehen dürfen, wie viel da drinne ist und wie viel da von ihm drinne steckt, wie viel Arbeitszeit, wie viel Lebenszeit. Und sie haben ja anders als andere Dokumentationen, haben sie sich eher so wie Günther Wallraff eben eingeschlichen in diese Netzwerke und haben da eben innen drin recherchiert. Und als sie da drin waren, da sind sie natürlich mit viel Hass, mit viel Wut, mit Dystopien, also Weltuntergangsvorstellungen in Kontakt gekommen. Und das hat natürlich auch an ihm geknappert. Das kann man gar nicht anders sagen. Mhm. Wenn man jeden Tag hunderte von "Wir werden alle sterben" Meldungen liest, dann macht das auch etwas mit dem Menschen. Und ich habe an Patrick schon auch wahrgenommen, dass er in den letzten Monaten und gerade als es jetzt zum Ende der Dokumentation hinging, da war er K.O. einfach fertig, ja. So, und es überarbeitet. Und ich freue mich für ihn, dass sie jetzt online ist, dass sie auch so großen Disput und Diskurs hervorgerufen hat. Es gibt einige Kritik, die ich durchaus nachvollziehen kann. Es gibt einige sehr wahre und sehr schmerzhafte Kritik auch daran. Nichtsdestotrotz ist es einfach eine extrem beeindruckende Rechercheleistung, die wirklich auch sichtbar gemacht hat, wie organisiert von wenigen Leuten im Internet massive Hetze betrieben wird und wie eng das Ganze mit beispielsweise der AfD, mit der identitären Bewegung verknüpft ist und sowas. Und das alles haben die in dieser Dokumentation wirklich gut nachgezeichnet, haben das aufgezeigt, wo die Probleme liegen und wo auch versucht wurde, beispielsweise während der Bundestagswahl, während des Bundestagswahlkampfs Einfluss über Twitter-Hashtags zu nehmen und so weiter. Und das wird da sehr gut und sehr ausführlich nachgezeichnet und das finde ich schon beeindruckend. Ja.
Wer sich das anschauen will, die Dokumentation heißt "Lösch dich, so organisiert ist der Hass im Netz" und der Regisseur ist Patrick Stegemann, der diese Doku, die Recherchen dazu ein Jahr lang betrieben hat. Um das mal kurz zusammenzufassen, da geht es um ein rechtes Netzwerk, was organisiert Fake-Accounts, also militärisch organisiert, auch im Grunde beeindruckend, die akquirieren dann Leute und dann geht das los, dass sie auf bestimmte Plattformen, auf Leute losgehen und Trolle klingt irgendwie so niedlich, aber im Grunde sind die schon hart drauf, oder?
Das auf jeden Fall. Es geht, also es ist wird eine längere Geschichte erzählt. Es wird eigentlich in dieser Dokumentation die Geschichte einer klassischen Recherche erzählt. Das Team beginnt damit zu gucken, woher kommt diese Trollkultur. Eine Trollkultur im Internet, die gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Mit dem Entstehen des Internets gibt es auch die Trolle. Und Trolle werden Leute bezeichnet, die nur für einen Lacher oder nur um zu provozieren, irgendwas ins Internet schreiben. Das hat nicht automatisch ihre eigene politische Meinung zu tun, das hat nicht automatisch irgendwie Hand und Fuß oder so, sondern es geht einfach nur darum zu provozieren.
Muss auch keine wirtschaftlichen Interessen haben.
Muss erstmal gar nichts, genau. Die sind einfach nur da gewesen, um Ärger zu machen so und andere Leute zur Weißglut zu treiben. Und da hat sich eine ganze Kultur drum gebildet. Es gibt Leute, die eben einfach nur blöde Kommentare unter YouTube-Videos stellen. Es gibt aber auch eben eine Trollkultur, die ist vor allen Dingen in Russland sehr stark, die junge Menschen in den Selbstmord treiben möchte. So, da sind dann so vor allen Dingen leider, oder nicht leider, aber vor allen Dingen Männer irgendwie in den Mitte 30, die ganz bewusst auf so Jugendserver gehen, wo beispielsweise junge Menschen, die sehr verunsichert sind, sich austauschen und die bauen ein Vertrauensverhältnis auf, immer mehr, immer weiter, und dann treiben sie mit fiesen Kommentaren und so weiter, wo sie wissen, wo sie ansetzen müssen, die Leute in den Selbstmord. Und da gibt es inzwischen in Russland gab es auch mehrere Verhaftungen und Verurteilungen zu diesen Fällen. Also das ist sozusagen Trolle. Das ist in Deutschland, ist das bei Weitem nicht so krass wie in USA und Russland da an der Stelle. Aber dennoch gibt es auch in Deutschland solche Trolle, wie in der Dokumentation auch vorgestellt. Imp und Dorian sind so YouTube-Trolle, die eben andere YouTuber...
Imp und Dorian, die tauchen auch in der Dokumentation auf.
In der Dokumentation auf, genau. Sind so zwei Männer, Anfang 30 würde ich sie schätzen, die halt ihren Spaß dran haben, genau zu provozieren, andere zu blöd zu machen und so weiter. Und da beginnt ihre Reise bei diesen Trollen der alten Schule, nenne ich sie mal. Und dann geht die Reise weiter und kommen Psychologen, Experten, also den ganzen Kladderadatsch, den man da immer bringen muss, der das Ganze legitimiert. Und dann kommt eben das Kernstück ihrer Recherche. Sie haben sich auf einen Server draufgewagt, Reconquista Germanica, der sich eben...
Rückeroberung Deutschlands.
Rückeroberung Deutschlands, genau. In dem sich bis zu 6000 Menschen mit militärischen Rängen, die sie sich selbst vergeben haben, aufhalten und wo eben ganz gezielt sozusagen Videos von politischen Gegnerinnen gesucht wurden und die dann eben mit so einem Shitposting, also wenn man einfach nur seinen Hass über sie ausgekippt hat, eben mit diesen 6000 Menschen überschüttet wurde. So. Und an dieser, genau, und da kommen unter anderem eben auch Martin Sellner zu Wort. Der ist der Gründer der Identitären Bewegung, also so einer neurechten Gruppe, vor allen Dingen junger Menschen, die immer wieder mit großen Social-Media-Kampagnen auf sich aufmerksam machen. Es kommt aber auch Lars Steinke zu Wort, der ist der Vorsitzende der Jungen Alternativen und auch bei einem Landtagsmitarbeiter der AfD in, glaube ich, Sachsen-Anhalt. Ja. Und auch er, also auch Lars Steinke, hat bei Reconquista Germanica mitgemacht und hat dort sieht es auch als eine ganz legitime Form der politischen Auseinandersetzung, was, glaube ich, sehr tief blicken lässt, in wie weit die inzwischen gehen wollen. Ja.
Könnte man so, regt euch doch nicht auf, wir können das doch auch machen, so gleiche Waffen für alle. Das ist nun mal so im Netz, aber viele sind sich gar nicht dessen bewusst, dass das so ist.
Ich würde sagen, es ist eben nicht so. Stellen wir uns vor, es gibt eine politische Debatte im Kaisersaal, ja, und dort sind jetzt verabreden sich 10 Leute, während die Diskussion läuft, immer wieder aufzustehen und zu schreien, irgendwie ihr blöden, ich setze hier diverse Schimpfwörter ein. Aha. Dann ist das keine Debattenkultur. So führen wir in einer Demokratie keine sinnvollen Debatten. So, da muss man auch nicht drüber diskutieren. Das bringt einfach nichts, man kommt hier nicht voran. Es ist was anderes, wenn sich in einer Diskussion verschiedene Punkte herauskrallen. Aber was Trolle und was Reconquista Germanica gemacht hat, ist nicht mit Argumenten irgendwas anderes zu sagen, dann hätte hier keiner was gesagt. Da geht es einfach nur daran, kübelweise, also wirklich hunderte von Hasskommentaren, die keinerlei argumentativen Inhalt haben, auszukippen. Und das ist nicht Teil der politischen Debatte. Das kann man nicht sagen.
Erklär mal kurz, was Memes sind. Das ist ja auch mal so interessant. Diese Grafiken, die vereinfacht auch wieder so Leute ansprechen sollen.
Ja, Memes, ich erkläre das
von
immer.
Kommt das von Memes-Ebene?
Ich kann jetzt nicht sagen, genau woher es kommt. Das, ich erkläre den Meme immer am besten so, wenn man sich vorstellt, wie früher die Ostfriesen-Witze waren. Ne? Es ist klar, wenn ein Witz beginnt mit der Ostfriese kommt da und dahin, dann wird klar, irgendwie der Ostfriese macht, dem passiert irgendwas Dummes oder der macht was Dummes und dann hahaha. So, und so in etwa muss man sich ein Meme vorstellen. Da ist meistens ein Bild und eine Textzeile und dann wird unten drunter eine neue Textzeile eingefügt. Und in der Kombination, man weiß, was dieses Bild in der Vergangenheit bedeutet hat und was in dieser Textzeile beispielsweise oben steht, und dann wird das unten in einen neuen Kontext gesetzt und dadurch entsteht der Lacher. Und das ist ein Meme.
Also kann auch bekannte Sachen nehmen wie Simpsons und dann irgendwie Hitlerbärtchen dran malen, das und so. Also auch bekannte popkulturelle Dinge dazu verarbeiten, die Aufmerksamkeit erregen.
Ja, die Aufmerksamkeit erregen. Es ist diese Meme-Kultur ist eine eigene Internetkultur, die glaube ich auch in den vielen Fällen erstmal unpolitisch ist, die ganz häufig irgendwie Episoden aus dem Leben Einzelner darstellt, die halt lustig gemacht wurden, die aber anonymisiert dargestellt wurden. Und die werden halt unterlegt mit Bildern, weil Bilder eben die Sprache des Internets sind.
Das ist aber keine Karikatur und auch kein Comic. Das ist was völlig was Eigenes.
Genau. Worauf man sich aber einigt, ist, dass es sozusagen universelle Themen irgendwie sind. Also dass es beispielsweise Screenshots, also Bilder aus berühmten Fernsehserien sind, wo man zum Beispiel weiß, bei Herr der Ringe hält er halt den Ring hoch und sagt irgendwie einen ganz kitschigen Satz. Und diesen ganz kitschigen Satz, da lässt man den letzten Teil weg und fügt den eigenen kitschigen Satz ein. Und jeder hat sozusagen die Stimme aus diesem Kinofilm, weil alle oder sehr viele Menschen diesen Kinofilm gesehen haben, haben sie diese Stimme, diese Schauspieler im Kopf und setzen dann in Gedanken mit dieser Stimme diesen Witz fort. So. Und das ist sozusagen.
Und diese Memes werden natürlich auch für politische Kampagnen, auch für Scheißekübel auskippen und Leute beleidigen und Debatten versuchen zu kapern, auch benutzt.
Ja, vor allen Dingen im Präsidentschaftswahlkampf der USA zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, genau, hat das eine ganz neue Dimension erhalten. Das haben ganz viele Menschen mit sehr großer Verwunderung auch verfolgt. Und das Interessante war da, dass wir haben das alle inzwischen hundertfach gehört. Die Russland hat über ihre Trollfabriken in Russland haben die versucht, Einfluss auf diesen Wahlkampf zu nehmen, und sie haben dazu gezielt diese Memes verwendet und sie haben diese Memes als Werbung in die sozialen Netzwerke eingespeist. Und da wird es halt
Werbung heißt bezahlt. Du kannst ja bezahlen, dass das auftaucht dann bei allen, und da haben sie so diese wirklich unter der Gürtellinie trifft es ja gar nicht, einfach demütigende und verunglimpfende Memes.
Und da sind wir genau an dem Punkt, für den Nutzer in den sozialen Netzwerken ist es ja nur selten sichtbar, wann ist es Werbung und wann ist es was, was jemand selber erlebt hat. Das ist ja gerade, sie haben sich der Bildsprache, der Alltagsbildsprache von vielen Leuten bedient, haben so, es wirkte halt so, als ob das einfach irgendwelche Leute gesagt hätten.
Es kommt aber nicht als politische Werbung rüber, was man einordnen kann, wenn da so ein großer Wesselmann dasteht auf der Straße, weiß ich, die Partei will mich. Ja. Werbung, weiß ich, ist eine Anzeige, die wollen, dass ich den Joghurt fresse, also genieße, meine ich. So, und aber wenn das so.
Und so kam das einfach rüber wie die Meinung eines unbeteiligt, also eines politisch interessierten Bürgers. So. Mhm. Und in Wirklichkeit war es aber eben Wahlpropaganda von einer ausländischen Macht. So. Und das ist so der, finde ich ja, der Kernpunkt eigentlich, was so das Vertrauen in Facebook eigentlich erschüttert hat für mich, dass sie nicht in der Lage sind, diese Werbung so zu kennzeichnen, dass ich sie als Werbung auch wahrnehme.
Hat sich damit, also auch mit anderen Sachen, Facebook diskreditiert? Also ich stelle fest, dass viele auf Instagram umsteigen oder weggehen, sie abwenden und sich da ein Wandel vollzieht. Das ist jetzt meine ganz subjektive Wahrnehmung. Schwer zu sagen, ne?
Ich glaube, Instagram gehört ja auch zu Facebook und genauso wie WhatsApp. Also ich bin bei diesen Boykott- und Fluchtreaktionen bin ich immer sehr vorsichtig, weil das, so richtig sind wir ja nicht bereit, auf diese Sachen unsere Segnungen der Digitalisierung zu verzichten, die wir uns so schön gewöhnt haben. Insofern halte ich die immer, diese auch Boykott-Facebook-Kampagne, die vor ein paar Monaten rumging, das halte ich immer für so Schlangenöl, sagt man, ne? Das bringt eigentlich nicht wirklich was. Oder schüttet eher sogar noch mehr, schürt eher noch mehr das Feuer. Und an der Stelle, glaube ich, bringt es halt, wie gesagt, nicht. Nichtsdestotrotz hat Facebook in dieser Zeit hat mit Facebook wahnsinnig Vertrauen verspielt und sie müssen Antworten auf diese Fragen finden. So, ich glaube vor allen Dingen, weil der Staat oder die Staaten irgendwann die Nase davon voll haben. Ein Fernsehsender kann sich sowas nicht erlauben. Die dürfen nicht einfach so eine als politische Meinungsäußerung eines unbeteiligten Bürgers verdeckte Wahlkampfhilfe eines ausländischen Staates ausstrahlen. Das darf ein Wahlkampfsender nicht. Die müssen da vorneweg so einen kleinen Schnipsel senden.
Wahlkampfsender ist gut, was schöne Versprecher.
Ein TV-Sender muss sozusagen das ankündigen, dass jetzt gerade Wahlkampf gemacht wird. Und dass die sozialen Netzwerke da eben große Lücken in der Gesetzgebung aufwarten, das wird auf Dauer nicht so bleiben, das denke ich. Und da werden die Staaten regulieren.
Zurück zu der Doku von Patrick Stegemann, Lösch dich, so organisiert der Hate oder der Hass im Netz. Reconquista Germanica hat er zum Beispiel aufgedeckt mit seinem Team. Du hast von Kritik und schmerzhafter Kritik und schwerwiegender Kritik gesprochen, ohne jetzt das im Gesamtwerk, die Recherche in Frage zu stellen. Wo waren denn Kritikpunkte oder wo sagst du, wo steht diese Doku in der Kritik?
Ja, viele Menschen im Internet, da sind wir ja wieder, haben sich vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass solche Trolle der alten Schule, wie ich sie nenne, also jemand wie Imp und Dorian, in einen Topf geworfen wurden. So suggeriert das die Dokumentation an manchen Stellen, leider auch aus meiner Sicht, in einen Topf geworfen werden mit so Leuten wie Martin Sellner und Lars Steinke.
Die beiden, also, die Hakenkreuz-T-Shirt getragen hat und so, da habe ich erst gedacht, das ist ein Recht, das sieht gar nicht so aus, aber das ist einfach ein Troll, der auch mit solchen politischen Provokationen rumtrollt.
Genau.
Muss sich alle möglichen Wurf und sagt, das ist, ich bin kein Rechter, ich bin nicht ideologisch, aber ich spiele die Rolle, spiele den Nazi in dem Video.
Gerade dieses Video, das wird ja auch in der Dokumentation gezeigt, da läuft er mit einem Hakenkreuz, also einer Abkürzung HKN-KRZ, was relativ alle Menschen als Hakenkreuz lesen, aber es wird immer mit irgendwelchen anderen Sachen versucht zu überdecken. Und er läuft mit diesem Hakenkreuz-T-Shirt rum und macht eben auch wirklich schwer ertragbare Sprüche über den Holocaust und über Auschwitz. Und an der Stelle muss man sagen, ja, in der Dokumentation, da wird eben dieses Musikvideo in Ausschnitten gezeigt, was aber die Dokumentation nicht zeigt und auch nicht erwähnt ist, dass dieses Musikvideo sozusagen verschiedene Sprecherpositionen einnimmt. Der Dorian, der dieses Musikvideo gedreht hat, der singt in den ersten zwei Strophen singt er aus der Sicht eines Neonazis und deswegen trägt er ein Neonazi-T-Shirt und deswegen sagt er auch diese fast nicht ertragbaren Auschwitz-Zeichnungen. In der dritten Strophe aber sozusagen dreht er das und berichtet wahrscheinlich aus seiner eigenen Perspektive und übersät den Nazi, den er vorher porträtiert hat, halt mit Hass. Das ist jetzt kein großes Kino, ne? Also das ist auch kein, wird jetzt kein Hit der Popkultur werden. Aber dass die Dokumentation diese Brechung nicht dargestellt hat und nicht erzählt hat, dass Dorian eben an der Stelle sich über Nazis eigentlich lustig macht, das ist für mich eine Kritik, die schwer wiegt und die korrekt ist. Das hätte so nicht da drin sein dürfen. Ja, da bin ich auch der Meinung.
Ja, aber ansonsten, das ist ja nur ein kleiner Teil dieser Trolle. Muss man halt dann mal gucken, sich zu verstehen, was genau, die überhaupt. Man kann die auch doof finden, oder?
Man kann sich an dieser Dokumentation reiben. angucken kann, die doof
finden. Ich meine diese Doria, Imp und Dorian, die kann man ja doof finden. Ja. Ist ja auch erzielt, dass sie doof gefunden werden. Insofern interessantes
Phänomen. Ich finde es so, und ich finde es, was ich bei Imp und Dorian, die inzwischen natürlich sich auch zu der Dokumentation nochmal geäußert haben und jetzt zu Programmbeschwerden aufrufen und so weiter.
Programmbeschwerden von Funk oder was?
Ja, gegen Funk. Was ich aber bei den beiden lustig finde, ist, dass sie jetzt mal ihre eigene Medizin bekommen, ja. Also das sage ich nicht auf einer professionellen Ebene als Journalist, sondern auf der Nutzer- und sehenden Ebene.
Menschlichen Ebene.
Auf der menschlichen Ebene, die kosten gerade ihre eigene Medizin, wie es eben ist, wenn Unwahrheiten über sie verbreitet werden, was sie eben auch in ihren Videos tun und ihren sozusagen, ergießt sich halt Hass über sie und sie reagieren total dünnhäutig und ganz schlimm angepisst darauf. Und da würde ich mal sagen, vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, jetzt mal sie sozusagen ihre eigene Medizin, die sie in den letzten Jahren über hunderte von YouTubern ausgekippt haben, das kosten sie halt jetzt mal selber. Mhm. Tut mir nicht so richtig weh. Journalistisch schwierig bis nicht gut, was da gelaufen ist. Menschlich nicht.
Nicht tragisch. Nicht tragisch. Das ist ja nun, was schwer, als ich erstmal nicht wusste, Funk ist ja ein öffentlich-rechtliches Angebot. Patrick Stegemann arbeitet praktisch jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen oder hat eine eigene Firma und ist dort Arbeitnehmer oder was?
Die Funk hat ja so ein Content-Netzwerk, wie das ganz neu heißt, so ein Inhalte-Netzwerk, und die haben eine Ausschreibung gehabt, wo man sich mit interessanten Konzepten bewerben kann. Ah. Und in dieser Ausschreibung hat Patrick bzw. seine Firma, für die er arbeitet, die Kooperative Berlin, die hat da mitgemacht. Die haben ein YouTube-Format entwickelt, das heißt Auf Klo. Und das richtet sich vor allen Dingen an junge Mädchen, junge Frauen zwischen, ich weiß, die ganze Zielgruppe müsste so 13 bis 18 sein, wo eben auf einem Klo sitzend eine Moderatorin mit einem Interviewgast oder zwei Interviewgästen über diverse Themen von Gesellschaft, Frau sein, Arbeitsleben und so weiter, die sprechen darüber, und ich finde das Format total spannend, was er da mitentwickelt hat. Es erreicht vor allen Dingen die Zielgruppe. Was man an den YouTube-Kommentaren darunter liest, ist es für viele Leute inzwischen wirklich ein sehr hilfreiches Angebot, was ihnen hilft in ihrer Erwachsenwerdungsphase. Und aus dieser erfolgreichen Kooperation mit Auf Klo kamen die Öffentlich-Rechtlichen auf ihn zu und haben ihn eben auch gefragt, ob er sich vorstellen könnte, über eben diesen organisierten Hass im Netz, eben eine Dokumentation zu machen. Und so ist das alles zusammengekommen.
So ist es entstanden, und dann kam noch Böhmermann dazu. Auch nochmal abschließend vielleicht nochmal als interessantes Phänomen, dass Jan Böhmermann mit seinem Team, mit seiner Infrastruktur so ein Gegennetzwerk aufgebaut hat und, wie er sagt, selber ungewollt eine Bürgerbewegung gegründet hat. Soweit würde ich vielleicht mal nicht gehen, aber dass so eine 50.000 Leute sich angeschlossen haben, Reconquista Internet, also die Rückeroberung des Internets sozusagen, faszinierend, oder?
Immer wieder. Der Böhmermann hat es irgendwie raus, die Klaviatur des Internetzeitalters richtig zu spielen. Also das ist einfach beeindruckend. In der Kürze der Zeit immer wieder so geniale, manchmal grenzüberschreitende, aber immer diskursanregende Diskussionen anzustoßen.
Der hat gute Leute, oder?
Gute Leute. Er, glaube ich, ist auch ein sehr fähiger Mann. Das ist schon sehr beeindruckend. Und ich finde ja, er hat auch aus der Dokumentation, er hat ja aus der Dokumentation einen halbstündigen Beitrag mit eigener Moderation gemacht. Und er hat
unabhängig vom Neo-Magazin Royal, oder? Da hat er nochmal was Eigenes gemacht, oder?
Aber im Neo-Magazin Royal eingebettet war dieser halbstündige Auftakt zu Reconquista Internet. Und was er gemacht hat, war, dass er, glaube ich, ziemlich gut die Schwächen der Dokumentation für sich analysiert hat und wirklich auf die Kernstücke, die eine hervorragende Rechercheleistung waren, die journalistisch auch sehr sauber sind, diese diese Stücke hat er sich rausgenommen und hat daraus dann eben diesen halbstündigen Reconquista Internet Beitrag gemacht, der dann eben in dieser Kampagne jetzt auch gemündet ist. Und das ist beeindruckend.
Muss man sagen, die haben sich das, was sagen, die rechten Trolle auch gemacht haben, diese militärisch organisierte Troll- und Hater-Fabrik, hat er auch aufgebaut mit Freiwilligen. Und jetzt ist die Frage, was damit passiert. Das Internet mit Liebe überschütten oder Gegenmaßnahmen oder...
Ich persönlich bin ganz, ich finde diesen Ansatz immer schwierig mit diesen Massenbewegungen, die dann Liebe verbreiten sollen. Da gibt es einige Beispiele, die inzwischen auch immer noch irgendwie funktionieren. Und das Kuriose ist ja, dass die sozialen Netzwerke, das ist ja mehr oder weniger die einzige Antwort, die sozialen Netzwerke auf den Vorwurf haben, dass in ihren Netzwerken so viel Hass passiert. Sie sagen immer, es müssen nur genügend nette Leute aufstehen und was Gutes schreiben, dann löst sich das Problem. Und das sehe ich auch bei dem Reconquista Internet. Das ist etwas, was wir jetzt tun können auf der nutzenden Ebene.
Was muss man da eigentlich machen?
Naja, man meldet sich da an, kriegt dann sozusagen Hinweise, wenn mal wieder irgendwo jemand ein Hassvideo online gestellt hat oder wenn irgendwie ein Video mit Hass überschüttet wird und dann wird diese Armee losgeschickt, eben viel Liebe zu verteilen unter diesem Video. Wie sinnvoll das ist.
Oder Sachlichkeit reinzubringen.
Oder Sachlichkeit in die Diskussion. Ja, Patrick Stegemann hat ja in dem Interview, was Reinhard Hucke und ich mit ihm letzte Woche geführt haben, hat er ja auch gemeint, dass Liebe verteilen nicht der Ziel sein kann. Es braucht eigentlich so noch eine dritte Ebene, die eben Diskussionen, die Debatten versachlicht und mit Fakten dagegen angeht. Und an der Stelle können wir uns nicht darauf verlassen, dass das einzelne Menschen machen. Weil so ein Hassposting ist super schnell geschrieben. Ein Liebesposting ist auch super schnell geschrieben. Aber wenn man sich sachlich mit Kritik auseinandersetzen möchte, dann muss man Zeit investieren. Und in der Zeit sind 10 neue Hasskommentare entstanden. Und an der Stelle, sagt Patrick Stegemann, braucht es neue Ansätze, die er jetzt auch noch nicht hat. Aber das fand ich sehr nachvollziehbar. Es braucht andere neue Ansätze, wo Diskussionen versachlicht werden.
Und die Frage ist, wo sind Grenzziehungen, wann sollte man sich entziehen und wie und wo kann man sich informieren? Also wir haben jetzt von DigiU gesprochen, dieses Projekt, was du begleitest, aber was sind so, wie schaffst du es mit der Abgrenzung und wie informierst du dich? Hast du Rituale? Wann du Sachen liest und wo, also platzt ja mir irgendwann der Kopf. Also ein schönes Bild bei dem DQ-Projekt, also grafisch zumindest, dass man da wirklich so sieht, da geht was rein im Kopf und vernetzt sich und irgendwo, man muss es aber auch dann den Schädel mal wieder zumachen.
Den Schädel muss man zumachen, ja. Für mich bedeutet Recherche im Internet oder das Lesen im Internet, man muss es, glaube ich, gar nicht so hoch ansetzen, dass ich ich habe mir über viele Jahre eben ein Online-Archiv aus vertrauenswürdigen Quellen aufgebaut, die ich seit vielen Jahren lese, wo ich weiß, dass zum Teil professionelle Journalistinnen und Journalisten schreiben, die Recherche gelernt haben, die sich auskennen. Die benutze ich sozusagen als meine Hauptquelle und dann durchstreife ich einfach auch wie viele andere das Internet und lese mir Sachen durch. Und wenn ich aber auf komische Sachen stoße, die ich so gar nicht einordnen kann oder die mir irgendwie komisch vorkommen, dann fange ich an, danach zu gehen. Versuche erstmal so die Fakten klar zu kriegen. Ne? Wenn Daten, wenn Uhrzeiten genannt werden, dann werden vielleicht noch Regen, also werden irgendwie Wetterzeiten, dann kann man zum Beispiel ganz leicht prüfen, hat es an dem Tag irgendwo geregnet an der Stelle, wo es geregnet, also wie es in diesem Artikel beschrieben wird. Und dann findet man halt da zum Beispiel, der Autor schreibt jetzt hier, irgendwie wurde eine 15-Jährige von einem Afghanen vergewaltigt und es war eine regnerische Nacht. Dann gucke ich halt auf Google, hat es gar nicht geregnet an den Tagen. Das heißt das noch nicht. Das heißt noch nicht, dass die Geschichte nicht vielleicht trotzdem war. Vielleicht hat es geregnet und es wurde nicht da aufgezeichnet. Also auch Wetterdienste sind nicht. Aber es macht schon mal so unsicher. Und dann geht man auf die Regionalzeitung, guckt man da, ist das... haben die Regionalzeitung darüber berichtet. Dann kann man auf die Webseite oder auf die Twitter-Accounts von der Polizei gehen und schauen, steht dazu schon was. Und ganz häufig, wirklich sehr häufig, findet man dann auf den Twitter-Accounts von der Polizei beispielsweise den Hinweis, dass das Fake News sind, die gerade verteilt werden und dass man da die Bitte nicht weiter verbreiten soll. Und spätestens an der Stelle kann man dann sagen, okay, wenn die Ermittlungsbehörden sagen, das hat es nicht gegeben, dann muss ich denen sozusagen so weit trauen.
Also klassisches Misstrauen, Querrecherche, Quellen prüfen, eigentlich journalistisches Handwerk, was doch aber Menschen, die einfach nur mal was lesen wollen, doch nicht haben. Aber das, da würde ich jetzt, der weitere Schritt wäre, dass eigentlich Medienkompetenz heutzutage journalistisches Handwerk eigentlich bedeutet. Also das, was eigentlich die Journalistinnen und Journalisten für uns gemacht haben, müssen wir jetzt, wenn wir es das Netz durchforsten, ist ja auch nur eine Ansammlung, das genau lernen. Also eigentlich müssten doch Kinder Medienkompetenz lernen, indem sie sagen, Quellen prüfen, gegenchecken, Sachen erstmal in Zweifel ziehen. Vertrauen ist ein langer Prozess, der sich aufbaut. Ich vertraue jemandem nicht, weil er irgendwie nett ist oder weil er das Logo trägt. Könnte man sagen, dass wir alle eigentlich gute Recherchejournalisten werden müssten?
Vielleicht ist es genau das, was wir werden müssen. Ich nutze die letzten Minuten noch für einen ganz kleinen Werbeblock. Am 7. Juni hier bei Radio Frei auf der Freifläche, da gibt es eine Veranstaltung, die nennt sich Wie viel Digitales braucht die Bildung? Das ist eine Veranstaltung, die sich vor allen Dingen an Multiplikatorinnen, also an Lehrerinnen und Lehrer, an Leute, die in irgendwelchen Bildungsbereichen tätig sind, an die richtet sich das hauptsächlich, aber man kann da natürlich auch als Arbeits- oder wesensfremder Mensch vorbeikommen und kann sich das anhören.
Wesensfremder Mensch, sehr gut.
Und da werden wir uns auch mit diesen Fragen beschäftigen. Ja? Nicht nur, welche digitalen Werkzeuge brauchen wir in der Bildung, sondern auch, welche Medienkompetenz müssen wir in der Bildung vermitteln. Und ich sehe das nicht so, dass das in der dass das eine reine Schulaufgabe ist. Das ist ein lebenslanger Prozess.
Und Lebenskompetenz, eigentlich, wir sagen Medienkompetenz, ich kann doch die Dinger bedienen, die Medien. Ne? Es geht eigentlich um Lebenskompetenz, Dinge einzuschätzen. Also eine Einschätzung von der Umwelt, die mich umgibt. Und auch die virtuelle Welt ist die Welt, die mich umgibt.
Ja.
Also im Grunde ist das Kompetenz zu leben und Dinge einzuschätzen.
Und das wird wichtig. Deswegen
am 7. Juni?
7. Juni, 19 Uhr, hier auf der Freifläche in der Gotthardstraße 21 mit Professor Dr. Bernd Schorb von der Uni Leipzig und Jördis Dörner. Das ist eine Kollegin, die so digitale Produkte für Schulen mitentwickelt. Das ist ganz spannend. Und ja, Patrick Stegemann wird die Diskussion übrigens moderieren, also auch da hat man nochmal die Möglichkeit, dann nochmal interessiert
nachzufragen. Aber der Böhmermann kommt nicht, brauchen wir nicht. Patrick Stegemann, also wer nochmal Patrick Stegemann kennenlernen will, sich zum Thema Digitalisierung informieren will, geht erstmal auf die Seite DigiU, da gibt es auch nochmal die Termine, alles auf radiofrei.de nachzulesen. Das war Johannes Smetan von Arbeit und Leben und von Leben und Arbeiten, und ich freue mich, dass wir mal wieder geplaudert haben. Bis bald.
Danke, tschüss.